Herzlichen Dank nochmal für die Möglichkeit, dass ich hier heute dienen darf. Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist Gott sieht und vergisst nicht. Gott sieht und vergisst nicht. Liebe Gemeinde, wir versammeln uns am Ende des Kirchenjahres. Das ist der 26. Sonntag nach Trinitatis, offiziell nach Kirchenkalender. Eine Zeit der Rückschau und der Neuausrichtung, Besinnlichkeit und Neuausrichtung. Die Lesungen dieser Zeit führen uns oft an die Schnittstelle von menschlichem Scheitern und göttlicher Treue. Heute betrachten wir, wie diese Treue Gottes, die in den alten Schriften verwurzelt ist, uns im Alltag und angesichts großer globaler Nöte, auch lokaler Nöten, trägt und uns zum Handeln bewegt. In diesen letzten Wochen des Kirchenjahres fragen wir uns, wer sieht uns wirklich? Wer hält in den großen und kleinen Stürmen des Lebens den Halt? Wer vergisst nicht? Unsere Antwort finden wir in der Losung. Somit mein erster Punkt. Gottes Treue im Angesicht menschlichen Versagens. Der Psalm 106 ist ein erschütterndes Bekenntnis menschlicher Unbeständigkeit. Er führt uns vor Augen, wie oft das Volk Israel die Wundertaten Gottes vergaß und in Ungehorsam zurückfiel. Ich meine, über das Volk Israel kann man ja schon viel lästern, ne? Was sie alles angestellt haben, was Gott alles für sie getan hat. Ne? Aus Ägypten erlöst, durch die Wüste ins verheißene Land gebracht. Aber dennoch haben sie sich immer wieder fremden Völkern gewandt, mit denen sich angehängt, nur wiederum unterdrückt zu werden von den Midianitern, von den Philistern, immer wieder. Dieser Psalm ist übrigens, der Psalm 106 ist voraussichtlich geschrieben worden während der Richterzeit. Ne? Auch Samson, der selber ein Richter war, hat sich mit einer fremden Frau eingelassen, die gar nicht zum Volk Israel gehörte. Also was sie alles angestellt haben, die Israeliten. Aber dennoch die Treue Gottes. Viel können wir über den Israeliten sagen. Aber was ist, wie ist es bei uns persönlich? Während der Predigtzeit habe ich gedacht, wir müssen ja auch ein Beispiel, das uns für heute nahesteht, anschauen oder verbildlichen. Ne? Dann bin ich gedanklich zurückgereist über das Jahr jetzt, das vergangen ist. Was sind denn so die Sachen, wo ich selber versagt habe? Wir haben eine schöne Tradition bei uns in der Gemeinde in Indien, dass am Ende des Jahres, am 31. feiern wir Gottesdienst gemeinsam und dann wird für das neue Jahr gibt's eine Verheißung. Eine Jahreslosung, die jedem individuell aufgeteilt wird. Wir bekommen die alle. Ich habe natürlich auch meins bekommen. War ganz stolz darauf, glücklich. Ne? Das hat Gott vor, ne? Wird mich beschenken dieses Jahr. Habe ein Foto mit meinem Handy gemacht und so. Und ich saß halt und wollte die Predigt hier vorbereiten. Und ich habe versucht zu erinnern, was war denn das, was Gott mir verheißen hat. Und ich wusste es nicht mehr. Und dann wollte ich nachschauen im Handy, ne? Und ich habe schon mein Handy gewechselt. Ist auf dem alten Handy, ne, das Foto. Und auch wenn ich zurückgehen würde, aufs alte Handy das zu finden, ne, müsste ich ganz lange schauen. Tausende von anderen Bildern von Arbeit und Familie und Urlaub und alles Mögliche. Ne? Wo ist denn diese Verheißung? Das, was Gott mir zugesprochen hat, das, was mir wichtig sein sollte, worüber ich mich gefreut habe am Anfang des Jahres. Und dann kommt der entscheidende Trost und die Grundlage unserer Hoffnung in den Versen 44 und 45 von Psalm 106. Der Herr sah ihre Not an, als er ihre Klage hörte und gedachte um ihretwillen an seinen Bund, an seinen Bund, seine Verheißung. Ne? Gott wusste vermutlich, ich komme mit meinen Handys nicht zurecht. Ich komme einfach nicht klar. Aber Gott greift ein, nicht weil Israel es verdient hätte, sondern allein aufgrund seiner Bundesliebe. Dies ist die Definition von Gnade, die Antwort Gottes auf unsere Not auch, nicht auf unsere Leistung, was wir können, dass wir schlau sind. Wir versuchen, das richtig zu machen. Wir machen ein Foto, denken, wir haben es gespeichert und jetzt wird alles gut laufen dieses Jahr. Ne? Aber der Alltagsecho der Gnade. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie einen Fehler gemacht haben, ein Versprechen gebrochen, mal nicht die Wahrheit gesagt, ein wichtiges Gespräch vermieden und jemand hält Ihnen dennoch die Treue, einfach aus Liebe. Kennen Sie das? Das ist ein Echo dieser Güte Gottes, der von seiner Gnade stammt. Unsere Beziehung zu Gott ist keine Leistungsabrechnung, sondern ein Bund. Es ist eine Beziehung. Es ist nicht, was wir bewirken oder was wir bestätigen oder was wir vollenden aus unserem eigenen Wissen, aus unserem Können. Es ist ein Versprechen, es ist ein Bund, das von ihm ausgeht und uns zum Teil wird. Der Anker der Zeit, deshalb haben wir auch vorhin im Lied gesungen. Deshalb können wir mit Peter Strauch, glaube ich, der das geschrieben hat, meine Zeit. Steht in deinen Händen. Wenn unsere Zeit, unser Leben, unsere Fehler uns zu entgelten drohen, ruht das Fundament in Gottes unwandelbarer Treue. Er vergisst nicht. Als zweitens, die Brücke zur Gnade. Hier wollte ich zurück zur Bibel noch ein bisschen weitergehen, als das Volk Israel selber. Wo kommt denn das Volk und wie entstand denn dieses Bund? Ne? Und dann geht man zurück zum Glaubensvater, ne? Abraham und dann Isaak und Jakob. Und Jakob bringt ein sehr, sehr interessantes Beispiel mit sich, wenn man sein Leben etwas näher betrachtet. Wie aber erreicht diese Bundestreue uns hier und jetzt? Wo ist die Verbindung zwischen dem heiligen Himmel und unserer unvollkommenen Erde, die von vielen Kriegen heutzutage, die wir hören, auch Israel führt Krieg, und Ungerechtigkeit und Leid in den globalen Nöten gezeichnet ist? Die Bibel liefert uns ein kraftvolles Bild. Jakobs Himmelsleiter in Genesis 28. Jakob war ein Betrüger, ein Flüchtling, was wir ja auch viel mitbekommen in Europa, getrieben von Angst und letztendlich Einsamkeit auf seinem Weg, in seinem Leben. Und doch sieht er die Leiter, die Himmel und Erde verbindet. Er war unterwegs ganz alleine, mit Angst erfüllt. Er musste nur schauen, dass er irgendwo einen Platz hat, wo er zur Ruhe kommen kann, sich hinlegen kann für ein paar Stunden, wo es dunkel ist, weil er vermutlich nicht weiterziehen konnte, einfach keine Kraft mehr hatte. Und dort begegnet Gott ihn, nicht er begegnet Gott. Er hat sich erstmal nur auf das, was er für sich selber tun kann, konzentriert und fokussiert. Hat einen ganz einfachen Stein genommen, ihn hingelegt, damit er seinen Kopf ablegen könnte, um ein paar Stunden Ruhe zu bekommen. Und es ist Gott, der sieht. Und es ist Gott, der ihn in einem Traum begegnet. Und deshalb nennt Jakob auch, nachdem er aufgestanden ist, diesen Ort Bethel. Bethel, Haus, Beth und El Gottes. Ne? Dort, wo er Gott begegnet ist. Wo Gott ihn angesprochen hat, ihn berührt hat, sein Inneres, seinen Geist. Die Gott kündigt seine Zusage an die Menschheit, den Bund niemals. Sie waren, das ist ein Zeichen, wo er niemals aufgibt. Im Neuen Testament wird dieses Bild erfüllt und überboten durch Jesus Christus, das Bindeglied. Wenn wir reden, ja, wir müssen es nicht aus unserem eigenen Leisten und Können schaffen, sondern es ist durch die Gnade Gottes. Ja, was bedeutet denn die Gnade Gottes? Und das ist Jesus. Jesus Christus ist die Leiter. Er selbst sagt in Johannes 1, Vers 51, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Menschensohn. Sagt Jesus selber, greift er auf im Neuen. Etwas, was Jakob selber erlebt hat, dass Gott ihn tröstet, ihn begegnet, dass Engel auf- und absteigen von der Leiter, hat Jesus ganz persönlich auf sich selber bezogen. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Menschensohn. Ein Begriff, was Jesus sehr gerne für sich selber verwendet hat, um an sich selber anzudeuten. Der Mensch gewordene Gott ist die Verbindung. Wir müssen keine Leiter bauen. Wir müssen nicht gucken, ah, ist die hoch genug, ne? Ist die stabil genug, ist die fest genug. Darum geht es nicht. Jesus selber ist die Leiter. Der Mensch gewordene Gott ist die Verbindung. Er hat die Kluft, die durch unsere Sünde entstanden ist, durchbrochen. Er hat die Kluft durchbrochen. Was heißt es dann? Praktische Implikationen in unserem Leben. Wir müssen keinen Weg zu Gott erklimmen. Er selbst ist zu uns herabgestiegen. Er ist Gott Mensch geworden. Wenn wir uns in einer auswegslosen Situation befinden, sei es in einer schweren Krankheit oder einer globalen Krise, zum Beispiel Covid, während unserer Zeit mit der Klinik, es war eine Riesenkrise gewesen, eine sehr schwere erstmalige Erfahrung. Das hat die ganze Welt betroffen. Und hier genau, ob es eine persönliche Krankheit ist, etwas Schweres, eine globale, allgemeine Krise, die uns fassungslos macht, dann ist das Wissen um die offene Tür, diese Verbindung zu Gott durch Christus unser Anker. Weiter zum dritten Punkt. Die finale Aussage. Vom Empfangen zum Weitergeben der Gnade. Das ist die finale Aussage. Diese Realität der offenen Verbindung zeigt sich am dramatischsten an den Enden unseres Lebensweges. Für manche ist es natürlich unterschiedlich. In der Bibel haben wir ein sehr extremes Beispiel, was vom von der Missionsarbeit und Weg von Stephanus gezeichnet wurde. Darauf möchte ich gerne ausgehen, weil das auch in den Losungen war heute. Die heute die Losungen gelesen haben. Diese Realität der offenen Verbindung zeigt sich am dramatischsten an den Enden unseres Lebensweges. Und hier im Märtyrium des Stephanus in Apostelgeschichte Vers 7 wird das Versprechen Jesu unmittelbar wahr. Als die Steine fliegen, als menschliche Gewalt ihren schlimmsten Ausdruck finden, sieht Stephanus ein Bild vor sich. Ähnlich wie was Jakob, ähnlich davon, wovon Jesus gesprochen hat. Den Himmel offen, ja, Stephan, sieht den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Was bedeutet dieses Bild? In all dem Ringen und Kämpfen im Leben, Stephanus wird ja als der Erzmärtyrer, der Erste, der so etwas Schweres durchgemacht hat, gesehen. Paulus, der später kam, hieß noch Saulus damals natürlich, war dabei, als das geschah. Als Stephanus von den Höhepriestern verklagt wurde, dass er lästert und gegen Gott sündigt. Hat er das noch alles mitbekommen? Im Apostelgeschichte Kapitel 7. Ein persönliches Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich bin auf ein britisches Internat, alle drei Kinder, ich und meine zwei Schwestern, ein paar hundert Kilometer entfernt gewesen von zu Hause. Es war wie ein zweites Zuhause gewesen. Also die Kinder, mit denen, es waren über 300 Kinder auf dem Internat. Es waren viele Kinder auch von Missionarsfamilien, überwiegend Missionarsfamilien, würde ich mal sagen. Sehr multikulturell, Missionare aus allen Herrenländern der Welt, aus England, Neuseeland, auch Korea, asiatische Missionare aus Japan. Und da war ich in der 5. Klasse gewesen und wir bekommen immer einen Platz zum Essen eingeteilt. Und da werden wir immer durchgemischt aus unterschiedlichen Klassen, dass wir miteinander kommunizieren, um die Kommunikation zu fördern. Und bei mir am Tisch saß ein Junge, der hieß Philipp. Der war ein Jahr über mir in der 6. Klasse. Und seine Familie war auch eine Missionarsfamilie und er hat im Nordindien gearbeitet. Wie mein Vater erzählt hatte vorhin, ist es sehr extrem in Nordindien. Da arbeitet man unter sehr schwierigen Bedingungen. Und der Familienname von Philipp, der Junge, der gegenüber mir saß, war Staines. Ich weiß nicht, ob ihr von Staines mal gehört habt, schon viele Jahre her, 1999. Die Familie hat eine sehr, sehr intensive Arbeit aufgebaut, die einerseits Sozialarbeit, auch im Medizinischen jetzt, und haben sich gegen schwer erkrankte Leprakranke sich gekümmert. Die Leute, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte, wo die Krankheit selber so gefährlich und ansteckbar war, um denen haben sie sich gekümmert. Und nebenbei haben sie das Evangelium verkündet. Eines Sommers wurde diese Familie aufgrund ihrer Überzeugung in einem Fahrzeug, Geländefahrzeug, im Sommer muss es wahrscheinlich zu warm gewesen sein, denkt man jetzt im Nachhinein, dass die Familie sich draußen im Fahrzeug ausgeruht haben, weil es im Haus zu warm war. Und mitten in der die Älteste ist eine Tochter, dann kommt der Philipp und dann hat er noch einen Bruder. Esther, Philipp, den letzten Namen habe ich vergessen, Timothy. Die Jungs und der Vater, die haben sich im Wagen draußen außerhalb gelegt. Plötzlich mitten in der Nacht ist eine Gruppe von einem Nachbardorf, hat sie überfallen, das Fahrzeug abgeriegelt, dass man nicht mehr raus konnte und das dann verbrannt, angesteckt, mit Benzin begossen oder so ein Brandstoff, das Brennen beschleunigt. Und die sind aufgrund ihres Überzeugen und ihrem Glauben und ihren Dienst, was sie machen, haben sie dafür bezahlen müssen, sind ums Leben gekommen. Es blieben nur Äste übrig und ihre Mutter. Und es war eine schwierige Zeit gewesen, auch für uns, da wo ich in der 5. Klasse war, nach dem Sommer, als ich zurückkam von meiner Familie, von unserer Arbeit, was wir machen, saß ich da am Tisch und der Platz, der eingeteilt war, der war leer. Und der blieb auch leer. Das ganze Semester wurde an diesem Platz niemand anderes eingeteilt. Jetzt stellen Sie euch mal vor, wenn an diesem leeren Platz ein Engel vielleicht oder irgendjemand kam, sich hinsetzte und mich da mit meinen 11 Jahren, der am Sitztisch und Brei isst zum Frühstück, fragt, und möchtest du mal gerne Prediger werden? Da hätte ich ganz sicherlich, oh, nein, danke. Ganz rational, verständlich, aus Angst. 11 Jahre alt. das ist halt die Überzeugung, der Glaube an das, was Jesus, Gott in Jesus getan hat, der zum Rechten Gottes steht und aktiv handelt. Ob es bei Jakob ist, der Betrüger seinen Bruder Esau betrügt hat um eine Schale Suppe. Es ging da auch ums Essen. Ne? Betrogen hat und dann für sein Leben flüchten musste. Da begegnet Gott den Menschen. Und das Schöne ist, die Brücke, die finale Aussage, ne, vom Empfangen zum Weitergeben der Gnade. Stefan sieht dieses Bild von seinen Augen. Und er als Zeuge wurde zum Urmärtyrer. Sein Glaube war so stark, er hat nicht losgelassen. Gott sieht und ist nahe. Und hier ist es halt die Erfüllung der Leiter. Stephanus erlebt die offene Himmelsverbindung, die Christus geschaffen hat, als er sie am dringendsten brauchte. Der Mensch gewordene Gott empfängt ihn. Und diese Erfüllung der Gnade in Psalm 106, in diesem Moment höchster Not, tut Stephanus das, was Gott in Psalm 106 tut. Gott schenkt Gnade und wir hören Stephanus beten: Herr, in dieser Zeit der Not, wo er gesteinigt wird und wo er durch Schmerzen und Leiden und Hass von dem Volk begegnet wird, nur aufgrund von seinem Glauben. Und Stefan hat auch übrigens Sozialarbeit gemacht, viel. Der wurde als erstes beauftragt, ich glaube, das erfährt man im vorigen Kapitel, Kapitel 7 in Apostelgeschichte. Er wurde aufgeteilt, um für Essen zu sorgen, für alte Witwen in der Gemeinde. Der hat was Soziales gemacht. Aber sein starker Glaube, die er in Gott hatte, hat ihn letztendlich da zu diesem Ereignis geführt. Und Gott schenkt ihm so viel Gnade, wo er mit dieser Überzeugung die Kraft noch findet, zu sagen: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das ist der Auftrag für uns, die Bundesliebe Gottes, die uns unverdient zuteil wird, ist nicht zum Festhalten gedacht. Sie befähigt uns, sie in dieser unvollkommenen Welt in Angesicht der globalen Nöte weiterzugeben. Und für uns natürlich ist spezifisch Indien, wo wir unsere Herausforderungen haben mit Wassernöte und Menschen, die in unserer Community Center, die einfach nicht die Möglichkeit hatten, ihre Ausbildung fertig zu machen, dass wir dort denen helfen, weiterzukommen im Leben einfach, auf ganz praktische, soziale Art und Weise. Und Gott öffnet immer wieder diese Tür, damit wir weitererzählen können von dem, was wir empfangen haben, von dem, was Jesus für uns geworden ist. Diese Verbindung zwischen Himmel und Erden. Dies ist unser Auftrag. Als Schlussgedanke, liebe Gemeinde, am Ende des Kirchenjahres, im Angesicht unserer eigenen Fehlbarkeit und der Nöte der Welt, nehmen wir die unumstößliche Wahrheit mit. Erstens, Gott sieht unsere Not. Gott sieht. Zweitens, Gott vergisst nicht seinen Bund. Das, was er von ihm ausging. Das, was Gott für uns gemacht hat. Es ist auch nicht, dass Gott irgendwie am Ende des Jahres denkt: Ach so, stimmt, ich hatte ja noch dir ein Versprechen gegeben. Nein, Gott ist derjenige, der als erstes agiert. Es gehört zu seiner Identität. Und Gott vergisst nicht seinen Bund, dieses Versprechen, was er gehalten hat. Auch wenn wir selber persönlich mal die Verheißung, die er uns gegeben hat, vergessen haben. Wenn wir abschweifen, Gott vergisst nicht. Es gehört zu seinem Charakter und seiner Identität, weil er immer aktiv agiert. Jesus steht zur Rechten Gottes. Also zweite, Gott vergisst nicht seinen Bund. Drittes, Gott hält den Himmel offen, wie bei Stephanus. Ne? Und dann auch den ganzen, den vielen Jahren später, damals war es vielleicht schon traumatisierend als Kind, ne, so etwas mitzubekommen wie bei Philipp. Aber nach den vielen Jahren zu sehen, Gott hat sich entschieden, durch diese schwierigen Zeit und der harten Arbeit, was sie geleistet haben, die drei, den Vater und die zwei Söhne, zu sich zu nehmen. Ne? Und die Arbeit geht heute immer noch weiter. Die erste Stains ist auch noch aktiv. Und ihre Mutter lebt noch. Die Arbeit ist nicht zu Ende gegangen. Die geht weiter. Und Gott hält den Himmel offen. Und wir dürfen uns auch getrost sein, dass es ein Ziel ganz bildlich gibt, auch für uns, durch die Arbeit, die wir machen als Gläubige. Der Herr zieht unsere Klage. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Wo wir auch stehen, er war schon da. Wir dürfen ruhen in dieser Gnade und sind zugleich berufen, diese unverdiente Liebe im Alltag und in der Welt wieder zu spiegeln.